Wilfried hat das schon angedeutet, worum es heute gehen wird. Ich lese uns aus Lukas 15 die ersten 10 Verse, sozusagen eigentlich die ersten 2/3 einer Begebenheit oder von Erzählungen von Jesus, die zusammengehören. Lukas 15, Vers 1 bis 10. Ich lese nach der Basisbibel. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, so lange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Das dritte Drittel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das lese ich jetzt nicht mit, aber es ist euch, denke ich, einigermaßen in Erinnerung oder ich setze es mal als einigermaßen bekannt voraus. Diese drei Gleichnisse gehören zusammen und Jesus erzählt sie, weil Menschen ihm vorwerfen, mit anderen zusammen zu sein, die in der sozialen Skala ganz weit unten sind. Deswegen erzählt er diese drei Gleichnisse. Nicht nur eins, sondern drei. Das ist ein Stil, ein sprachlicher, ein theologischer Stil, den wir schon aus dem Alten Testament kennen, bei den Propheten ganz besonders, bei Amos zum Beispiel. Wenn etwas ganz besonders wichtig ist, dann gibt es Propheten, die erzählen drei Beispiele, drei Geschichten, drei Szenen, um damit deutlich zu machen, so wichtig ist das und ankommen tut es auf das Letzte. Auf das Letzte läuft es zu. Das heißt, in den Gleichnissen, mit denen wir das heute zu tun haben, eigentlich dann am Ende auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die ersten beiden Gleichnisse, das vom verlorenen Schaf und das von der verlorenen Silbermünze, sind sozusagen schon mal die Hinführung zu dem, was eigentlich am Ende wichtig ist. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen drei Gleichnissen. In den ersten beiden geht es um etwas, das verloren worden ist. Und im dritten geht es um einen Verlorenen. Schon darin merken wir, das hat eine Zuspitzung, eine Entwicklung, eine Dynamik. Es geht Jesus darum, deutlich zu machen, gerade den Menschen gegenüber, die ihn angreifen, die ihn in Frage stellen, dass Gott eine ausgesprochene Vorliebe für das Verlorene oder besser noch für die Verlorenen hat. Er hat eine Vorliebe für die, die etwas Wichtiges verloren haben. Und er hat eine Vorliebe für die, die sich selbst, die Gott verloren haben. In drei Schritten möchte ich gerne mit euch zusammen heute Morgen durch diese Gleichnisse hindurchgehen. Der erste Schritt, es geht um das Verlieren. Menschen, die etwas verloren haben. Wir könnten wahrscheinlich jetzt ganz viele Geschichten erzählen von dem, was wir verloren haben und wie es uns damit ergangen ist. Etwas verlieren, das kommt immer wieder vor, natürlich. Aber wenn dieses, was verloren worden ist, etwas sehr Wichtiges ist, dann haben Menschen nicht nur etwas verloren, sondern sie sind verloren. Das ist eigentlich ein fließender Übergang von etwas verlieren und verloren sein. Ein paar Beispiele dazu. Wenn wir an die vielen Flüchtlinge denken, die über das Mittelmeer auf den Weg nach auf den Weg nach Europa machen, dann ahnen wir etwas davon, was es heißt, seine Heimat zu verlieren. Diejenigen unter uns, die zur Kriegsgeneration gehören, da gibt es immer noch eine ganze Menge Menschen in Deutschland, die wissen auch sehr genau, wie sich das anfühlt, seine Heimat zu verlieren. Und wer auf der Flucht ist, hat nicht nur seine Heimat verloren. Viel mehr musste zurückgelassen werden. Am Ende haben viele ihre Gesundheit, ihre Angehörigen, ihren Lebensmut und einen Teil ihrer Identität verloren. Oder es gibt Menschen, die haben besondere Gegenstände verloren. Vielleicht nicht nur den Schlüssel zum Martin-Luther-Haus, auch das kommt vor, aber das kann man überleben. Aber vielleicht geht es bei dem einen oder der anderen um alten Familienschmuck oder ein altes Bild, ein Foto, das verloren worden ist. Und nun fehlt einem Menschen etwas Wichtiges aus seiner Geschichte. Und ohne diese Gegenstände fühlen sie sich verloren. Vielleicht ist es auch deshalb so, dass alte Menschen ganz oft diese Dinge so ganz bei einer krampfhaft zusammenhalten. Diese alten Dinge, die alten Fotos, die alten Briefe spielen eine ganz große Rolle, weil sie wissen, das ist meine Geschichte. Und wenn ich diese Gegenstände verliere, dann ist meine Geschichte weg. Deshalb bin ich so dankbar, dass meine Mutter immer noch die letzten Briefe ihres Vaters aus Russland hat, aus dem Krieg. Und der letzte Brief schließt mit dem Satz, ich bin sicher, dass der Herr euch wunderbar geleiten wird. Hat er gemacht, unglaublich. Und dieser Brief weg wäre, das wäre ja mal schade. Dann wäre ein Teil unserer familiären Identität irgendwie weg. Andere haben vielleicht einen Lebenstraum verloren. Sie wollten gerne etwas Bestimmtes verwirklichen, vielleicht geschäftlich erfolgreich sein. Und so, nun sind sie möglicherweise nur ein kleiner Angestellter geworden und der große Reichtum hat sich nicht eingestellt. Ich habe in der Schule mit einer Mutter zu tun, wir haben zwei Kinder in unserer Schule, die hat sich mir so vorgestellt, ich bin die Mama von X und Y, ich bin nur Putzfrau, nur Putzfrau. Trotzdem eine tolle Mutter, aber sie hat große Schwierigkeiten, das so zu sehen. Jemand anders hatte vor, eine große Familie zu gründen vielleicht. Aber der Traumprinz oder die Traumprinzessin sind ausgeblieben. Oder es ist mit den Kindern viel schwieriger als gedacht. Die intakte Familie, die glückliche Familie ist in weite Ferne gerückt. Ein Traum ist verloren gegangen. Wieder andere haben ihre Gesundheit verloren und müssen nun damit leben, dass sie sehr eingeschränkt sind und vielleicht sogar um ihr Leben bangen müssen. Mit der Gesundheit ist auch der Lebensmut verloren gegangen. Und das ist vielleicht das tiefste Empfinden von etwas verlieren. Es gibt Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und sich nun so einsam fühlen wie nie zuvor. Wahrscheinlich die tiefste Form von Verlorensein. Einen wichtigen Menschen zu verlieren, das lässt mich alleine, unglaublich einsam zurück, egal wie viele andere Menschen noch um mich herum sind. Spätestens an dieser Stelle zeigt sich, dass verloren haben, also etwas verloren haben und verloren sein, ganz dicht beieinander sind. Wenn ich etwas verliere, das zu mir gehört, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu dem, dass ich jemanden verliere, der zu mir gehört. Und am Ende steht auf jeden Fall dieses Gefühl, verloren zu sein, sich verloren zu fühlen. Und es gibt nichts, was davor schützt. Wir sind nicht bewahrt davor, gefeit davor, etwas zu verlieren oder verloren zu sein. Verlieren. Ein zweiter Gedanke, ein zweiter Schritt, das Finden. Ich komme wieder zum biblischen Gleichnis oder zu den biblischen Gleichnissen zurück. In jedem Gleichnis gibt es einen Menschen, der etwas oder jemanden verloren hat. Egal ob Schaf, Münze oder Sohn. Und allen Gleichnissen ist es gleichermaßen wichtig, dass am Ende Freude da ist über das Finden. In jedem der drei Gleichnisse. Freude über das Finden ist in jedem Gleichnis da. Und die ist unglaublich groß. Dabei ist in den ersten beiden Gleichnissen das Verbindende, dass jemand am Ende etwas wiederfindet, die Münze oder das Schaf. Im dritten Gleichnis ist das ein bisschen anders. Da beschreibt Jesus einen anderen Gedanken. Jemand wird gefunden. Ein Mensch wird gefunden. Darauf laufen alle drei Gleichnisse zu. Ich erinnere nochmal an dieses Stilmittel des Alten Testamentes. Darauf läuft es zu. Ein Mensch wird gefunden. Ja, vorher, das ist auch richtig und wichtig. Und da darf man auch feiern, wenn ein Schaf gefunden wird oder eine Münze gefunden wird. Das, worauf es zuläuft, worauf es zuspitzt, ist, ein Mensch wird gefunden. Und das Verlorensein hat ein Ende. Der Vater im dritten Gleichnis, das ich uns jetzt nicht gelesen habe, ist erst dann zum Ziel und damit zur Ruhe gekommen, als der Sohn gefunden ist. Alle Suche und alles Warten hat nun ein Ende. Und deshalb ist die Frage nicht für uns nicht, wie komme ich aus meinem Verlorensein heraus? Wie kommen Menschen aus ihrem Verlorensein heraus? Sondern die Frage ist vielmehr, wie kann Gott einen verlorenen Menschen, vielleicht sogar mich, wie kann er ihn finden? So ist das. Gott ist getrieben von einer geradezu unmenschlichen oder übermenschlichen Sehnsucht nach seinen verloren gegangenen Geschöpfen. Er ist nicht der Gott auf dem hohen Thron, vor dem Furcht die angemessene menschliche Reaktion wäre. Er ist nicht der, der zuerst auf meine Entschuldigung und meine Bitte um Vergebung wartet. Nein, er kommt einfach selber. Er kommt selbst. Er läuft mir entgegen, er schließt mich in die Arme, er vergießt Tränen der Freude über mich, über uns, wenn wir uns von ihm finden und in die Arme schließen lassen. Manchen mag dieses Bild gegen den Strich gehen. Ich erinnere mich an meinen Theologieprofessor während des Studiums, der sagte, der natürliche Mensch ist katholisch. Ich hoffe, dass ich jetzt damit niemandem zu nahe trete. Der natürliche Mensch ist katholisch. Er will selbst dafür sorgen, dass er vor Gott gut dasteht. Dass er sich selbst aus dem Verlorensein rettet. Das ist vielleicht eher der katholische Gedanke in aller Verkürzung. Aber die Problematik steckt tiefer. Wir schaffen es eben nicht, dieses tiefe Verlorensein zu überwinden. Das ist auch nicht unser Auftrag, unsere Aufgabe, das zu tun. Uns an den eigenen Haaren aus dem geistlichen Sumpf zu ziehen, sozusagen. Es ist anders. Es geht nicht um menschliche Aktivität oder Entscheidungen oder Bekehrungen. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, gefunden zu werden. Ich habe in den letzten Tagen oder Wochen einige Gedanken gelesen von Fulbert Stefensky. Das ist der Mann der vor mehreren Jahren schon verstorbenen Theologin Dorothee Sölle. Und bei Fulbert Stefensky habe ich einen Gedanken entdeckt, der lässt mich seitdem nicht mehr los. Dass er sagt, ist es nicht eigentlich unsere Aufgabe, unser das Wesen unseres geistlichen Lebens, eben gerade von Gott nichts zu wollen, nicht aktiv zu sein, nicht wieder zu überlegen, welche Schritte wir gehen müssen, ob wir noch mehr beten müssen oder dieses oder jenes noch tun müssen. Ist es nicht vielmehr als erstes dran, sich daran zu erinnern, dass wir gefunden worden sind und dann mal ganz langsam zu gucken, was das dann bedeutet? Und vielleicht muss ich gar nicht oder müssen wir gar nicht zuerst etwas tun, sondern uns zuerst etwas gefallen lassen, nämlich dass Gott uns findet. Verlieren, finden und das dritte, feiern. Der Vater in dem dritten Gleichnis erscheint fast ungeduldig darin, seinem Sohn Gutes zu tun. Können wir uns das vorstellen? Gott kann es kaum erwarten, uns Gutes zu tun. Uns hier im Martin-Luther-Haus, den Menschen, mit denen wir zusammen sind, die uns wichtig sind, den Menschen dieser Stadt, den Menschen Deutschlands, den Menschen dieser Welt. Gott kann es kaum erwarten, seinen Menschen Gutes zu tun. In dem dritten Gleichnis wird das deutlich, warum das so ist. Der Vater sagt, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er gefunden worden. Darin liegt der Grund zum Feiern. Deswegen kann Gott gar nicht anders als zu feiern, als sich zu freuen. Der Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er gefunden worden. Wir erinnern uns nochmal an diesen Sohn. Er ließ sich das Erbe auszahlen und dokumentierte damit, für mich ist mein Vater so gut wie tot. Indem ich mir das Erbe auszahlen lasse, erkläre ich eigentlich den Tod des Vaters. Aber es war genau andersherum. Durch diesen Vorgang trat der Tod des Sohnes ein. Die Begegnung mit dem Vater hat ihn wieder lebendig gemacht. So ist das, wenn ein Mensch von Gott gefunden wird und das Verlorensein seinen Schrecken verliert. Gott feiert und lädt die ein, die gerade eben noch zu den Verlorenen gehört haben. Das ist das, was Jesus vorgeworfen wird. Er feiert mit denen und isst mit denen zusammen, die zu den Verlorenen gehören. Wenn also die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer endlich in Sicherheit sind und ohne Angst leben können, darf gefeiert werden. Sie sind gefunden worden. Vielleicht zunächst von einem verantwortungsvollen Kapitän mit seiner Besatzung oder der italienischen Küstenwache. Diejenigen von uns, die in den letzten Jahrzehnten auf der Flucht waren, können feiern, weil sie vielleicht eine neue Heimat gefunden haben und sagen können, hier bin ich zu Hause. Wenn jemand seinen Lebenstraum verloren hat, dann kann vielleicht auch er feiern, wenn er erlebt, dass Gott nicht alle Träume Wirklichkeit werden lässt, aber seine Verheißungen, seine Versprechen. Wenn er sie einlöst und sich nicht abwendet. Wenn jemand seinen Lebensmut verloren hat, dann kann er vielleicht trotzig feiern, weil er zwar nach wie vor mutlos ist, aber Gott in ihm nicht mutlos ist. Wenn jemand seine Gesundheit verloren hat, dann ist ihm vielleicht nicht nach Feiern zumute, aber vielleicht schenkt Gott es ihm, mitten in der Krankheit trotzdem das Leben feiern zu können. Wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat, dann fällt es besonders schwer, an einen Gott zu glauben, der mich findet, der mich sieht. Da liegt dann der Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, viel näher als das Feiern. Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, erleben es eher, dass Gott sich für sie in der Verborgenheit aufhält, nicht gleich zu sehen ist und es nicht gleich ums Feiern geht. Aber ich bin für Gott nicht verborgen, wie niemand von uns ist für Gott verborgen. Er wird uns finden, egal in welcher Situation, in welcher Verfassung. Er macht sich auf den Weg und er wird uns finden. Und dann darf gefeiert werden. Amen.